Oliver Oakes, haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass der Mann bei Alpine raus ist. So, kurz danach kam aber raus, dass Oliver Oakes scheinbar nach Dubai gereist ist. Nämlich zu seinem Bruder, welcher auch dorthin gereist ist, beziehungsweise sich dort aufhält, um gewissen Behörden zu entgehen, weil nämlich rausgekommen ist, dass da eine Connection, und jetzt haltet euch fest, zu den Mazepins ist.
Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz verrückte Story.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für Imola, das siebte Rennen diese Saison. Und Perke, ich sage es, wie es ist. Imola wird für einige hier, so laut Gerüchten jedenfalls, eine wirklich kritische Sache. Und das wird eine Schicksalsentscheidung für manche. Für uns wird es hoffentlich ein gutes Rennwochenende. Aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, weil Imola ist eigentlich ein Wochenende, was meistens liefert.
Ja, ich gehe auch davon aus, Imola hat die letzten Jahre, wenn es war, eigentlich immer Spaß gemacht zuzugucken. Wir haben jetzt schon, auch in den vergangenen Jahren, auch wenn es noch nicht lange her ist, schon ein paar ikonische Momente rausgezogen. Ich erinnere mich bis heute sehr gut an den Crash von George Russell und Valtteri Bottas, als es um den Mercedes-Sitz ging. Also da sind schon einige Momente passiert in den letzten Jahren, die auch in 5 Jahren oder so noch in Rückblicken zu sehen sein werden, denke ich mal. Deswegen eine Strecke, die abliefert. Ich freue mich sehr auf das Rennwochenende, weil das auch ein Rennwochenende ist, wo einfach mal alles zu normalen Zeiten stattfindet, was auch ganz angenehm ist mal. Ich meine, wir als Europäer können uns da, was die Zeiten angeht, wahrscheinlich mit am wenigsten beschweren auf der ganzen Welt, aber ist dann doch schön, dass jetzt erstmal wieder eine europäische Reihe an Rennen dran ist, wo wieder normale Zeiten einfach stattfinden.
Ja, einfach mal nicht 23 Uhr abends oder 4 Uhr morgens gefühlt, einfach mal wieder was Humanes, weißt du? Einfach, wo man sich mal schön wieder hinsetzen kann am gemütlichen Nachmittag und dann hat man ein entspanntes Rennen. So will man das doch haben, Perke, stimmt. So, kommen wir ein bisschen zur Gerüchteküche, bevor wir dann nach Imola blicken. Und zwar gibt es da einige News. Fangen wir vielleicht an bei Colton Herta. Der ist nämlich scheinbar raus aus dem Rennen bei Cadillac, was für mich ehrlicherweise sehr überraschend kam, weil Colton Herta für mich einer der absoluten Top-Kandidaten auf diesen Sitz war. Amerikaner, amerikanisches Team. Es wurde schon lange gerüchtelt, dass der Mann eventuell in die Formel 1 kommen könnte auf dem einen oder anderen Weg. Und jetzt soll er angeblich raus sein. Wie viel Wahrheit da dran ist, bleibt natürlich immer fraglich, ist Gerüchteküche. Aber es würde mich schon überraschen, wenn das jetzt tatsächlich wahr sein sollte.
Richtig, also dafür, dass er raus ist, sprechen ein paar Sachen. Mich überrascht es auch, weil ich weiß noch, es ist schon ein bisschen länger her, als wir das erste Mal darüber geredet haben, Cadillac kommt in die Formel 1. Der erste Name, den wir beide gesagt haben, war Colton Herta als Top-Favoriten. Und jetzt kommen so Sachen raus, wie Colton Herta weiß selbst nicht, ob er wirklich in die Formel 1 will, jetzt wo die Chance kommen würde vielleicht, weil er sich sehr verbunden fühlt mit IndyCar, er liebt IndyCar, mit dem IndyCar-Team von Andretti, fühlt er sich unfassbar wohl, deswegen weiß er gar nicht, ob er aus IndyCar raus möchte. Dann ist die Superlizenz natürlich ein Problem, weil die erforderlichen Punkte hat er noch gar nicht. Er wurde letztes Jahr Zweiter in der IndyCar-Serie, aber hat nicht gereicht. Und dieser Saisonstart in der IndyCar-Serie, ich habe mir das mal angeguckt, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber sieht jetzt auch nicht unfassbar überzeugend aus. Aktuell ist er 9. in der Wertung, was voll solide ist bei 35 Fahrern in der Wertung. Deswegen 9. ist nicht schlecht. In 5 Rennen war er genau einmal in den Top 5, 3-mal in den Top 10. Eine Führungsrunde ist er bis jetzt gefahren. Also das sieht bisher auch nicht aus wie eine überragende Saison. Ich meine, sein Teamkollege bei Andretti, nur mal dazu gesagt, ist gerade Zweiter in der WM da, hat schon ein Rennen gewonnen. Ich würde nur sagen, Andretti hat noch einen zweiten guten IndyCar-Fahrer scheinbar mit Kyle Kirkwood, der auch Ami ist. Der hört sich auch absolut an. Kyle Kirkwood, natürlich ist er Ami. Was eine Frage.
Also er hört wie sich amerikanisch willst du einen Namen machen? Er, ja.
Ja, ja, also Herta hat auch Probleme, wie gesagt, mit der Superlizenz. Deswegen, da wird es sehr spannend sein, was da passiert, ob er wirklich komplett raus ist, ob er vielleicht noch die Superlizenz schafft und dann wieder ganz heiß wird. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Herta, ich denke mal, komplett raus wird er noch nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt komplett gestrichen wurde von der Liste. Es würde natürlich dafür sprechen, dass man jetzt mit immer mehr Leuten redet, mit einem Drugovic, mit einem Mick Schumacher. Würde natürlich Sinn ergeben, wenn man weiß, auf Hörter greift man nicht zurück. Aber Hörter komplett von der Liste streichen, das hört sich für mich nicht richtig an.
Ja, tatsächlich wurde auch Günther Steiner gefragt, Perke, falls du es mitbekommen hast, wer seine Kandidaten für das Cadillac-Team wären. Und er hat es relativ simpel gemacht. Er hat gesagt, meine Kandidaten für das Cadillac-Team, das wären Sergio Perez und Valtteri Bottas.
Nur zwei sehr erfahrene Fahrer auf jeden Fall. Dann hast du ein sehr, sehr erfahrenes Line-Up, was dich gut in die Formel 1 begleiten könnte. Das ist jetzt nicht zukunftsorientiert gedacht, das ist sehr hier und jetzt orientiert gedacht, aber würde natürlich unfassbar mit dem Einstieg in die Formel 1 helfen, wenn du zwei solcher Fahrer hast, die alles durchhaben, von Top-Team bis zum Mittelfeld-Team. Also Sergio Perez scheint ja auch mehr oder weniger fix zu sein, ist hier eigentlich nur noch, dass jeder auf die Bestätigung wartet, dass Perez endlich offiziell wird, kommt ja eigentlich nur noch auf den zweiten Fahrer an. Es würde mich überraschen, wenn Cadillac wirklich auf die beiden zugreift, weil was man hört, scheint es ja eher zu sein, Perez, der Erfahrene, und ein etwas jüngerer, ein bisschen erfahrener Fahrer neben ihm. Vielleicht ein ganz unerfahrener Fahrer, aber scheinbar nicht nochmal so ein erfahrener Fahrer, wie es Perez ist. Da würde Bottas dann natürlich hinten runterfallen. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Fürs Hier und Jetzt wäre es wahrscheinlich keine schlechte Option.
Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es ich sag's mal so, ich glaube, ich bin mehr auf dem in dem Lager zu sagen, ich würde lieber zwei voll erfahrene Fahrer holen als einen erfahrenen Fahrer und einen Rookie. Weil das Ding ist, du kommst jetzt gerade frisch in die Formel 1 rein, find überhaupt erstmal Fuß. Du brauchst nicht gleich zukunftsorientiert denken. Du musst überhaupt erstmal ankommen und überhaupt erstmal Fuß fassen. Erstmal checken, womit du arbeitest. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, wir haben jetzt eine solide Basis und wir fangen jetzt an, uns tatsächlich auch zu entwickeln. Dass das kein Braun GP sein wird, ich glaube, davon ist jeder überzeugt und das weiß auch jeder. Daher ist, glaube ich, auch jedem bewusst, dass man einfach Zeit brauchen wird, sich zu entwickeln. Und diese Zeit, die kriegst du natürlich nur, wenn du eine solide Basis hast. Ich meine, guck dir dann als Beispiel jetzt Haas an. Wenn du Haas, die sind zwar gut reingekommen in die Formel 1, aber haben dann auf ihren kurzzeitig gefundenen Fuß sich nicht wirklich aufbauen können. Und haben es dann wirklich jahrelang eigentlich ausgetragen, bis sie jetzt mit Ayao Komatsu dann irgendwann sogar wieder nach vorne gekommen sind. Also es ist so, du musst erstmal Fuß fassen, um dich nach vorne zu arbeiten, ansonsten wird das nichts, weißt du? Genauso war es ja gefühlt auch dann mit Williams, sage ich mal, von absolutem Podium-Team dann runtergefallen auf Plum Last, auf einmal Letzter gewesen. Und dann musst du ja auch erstmal wieder Fuß fassen und dich durcharbeiten. Also ich glaube, ich wäre eher auf der Seite, fang erstmal an, eine solide Basis zu bauen, bevor du überhaupt ein bisschen zukunftsorientiert denkst und vielleicht ein bisschen den Höhenflug versuchst.
Du hast gerade Haas angesprochen. Haas war ja das letzte Team, was richtig neu in die Formel 1 gekommen ist. Und die haben es ja so gemacht. Also das Äquivalent zu Haas wäre ja jetzt Perez und Joe. Das wäre das Äquivalent, was man zu Haas bilden würde. Denn Haas hatte damals den erfahrenen Fahrer, mit Romain Grosjean, den man sich geholt hat im ersten Line-Up. Und dann hat man sich für die erste Saison Esteban Gutierrez geholt. Und der war vorher Reservefahrer, Testfahrer bei Ferrari. Und davor war er Rennfahrer bei Sauber. Also das ist eine Parallele, die man quasi ziehen kann, die 1:1 auf Joe zutrifft. Jetzt Testreservefahrer bei Ferrari, vorher bei Sauber gewesen. Also Esteban Gutierrez ist in dem Szenario der Joe. Und Romain Grosjean ist in dem Szenario der Sergio Perez, und immerhin in der ersten Saison hat es ja funktioniert für Haas.
Ja, immerhin da. 2021, das verbannen wir einfach mal aus unseren Köpfen. Aber ja, es hat funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert, und das meine ich, weißt du, du brauchst erstmal die solide Basis. Klar ist das natürlich dann Sache, wie geht das Team daran, wie kann das Team auch wirklich damit arbeiten, wer sind die Leute. Vielleicht läuft es ja auch komplett anders als bei anderen Teams zuvor, aber ich bleibe trotzdem der Auffassung, es ist einfacher, du fängst entspannt an und arbeitest dich dann langsam hoch, als zu sagen, ey, wir machen jetzt direkt einen absoluten Höhenflug und sagen, wir werden sowieso alles hier packen und das wird alles sowieso gut werden. Wir fangen jetzt direkt einfach an zu träumen.
Ja, kann ich durchaus verstehen. Ich verstehe, wo du herkommst. Ich weiß gar nicht, was mein perfektes Line-Up wäre. Also Perez ist schon drin, aber ich weiß gar nicht, wen ich neben Perez sehen wollen würde. Wenn ich mir jetzt einen aussuchen würde, einfach weil ich in den letzten Tagen viel um ihn rumgesehen habe, mir Clips tatsächlich von ihm angeguckt habe, würde ich Palou sagen. Einfach, weil ich den jetzt in der Formel 1 sehen will. Der dominiert ja gerade die Indycar-Serie so ein bisschen. Oder nicht nur ein bisschen, er dominiert sie einfach, Punkt. Aber sonst, ich habe irgendwie gar keinen Wunschkandidaten neben Perez. Mir ist das irgendwie relativ egal, egal hört sich krass an, aber mir ist relativ egal, wer da neben Perez sitzt. Perez finde ich cool, dass er da ist. Und dann, ja, ich werde zu jedem irgendeine Meinung haben. Von manchen werde ich mehr Fan sein, von manchen wahrscheinlich eher weniger. Aber ich habe jetzt keine krasse Präferenz, wen ich da neben Perez setzen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Stand jetzt.
Ich glaube auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ich Perez vor Bottas nehmen würde. Also wäre es jetzt wirklich full on meine Entscheidung. Ich glaube, ich würde eher einen Valtteri Bottas als einen Sergio Perez nehmen. Ich kann es dir ehrlicherweise aber auch nicht begründen. Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, für mich ist Perez so ein bisschen verheizt nach Red Bull.
Ich glaub, Perez würde mehr Geld mitbringen.
Ja, gut, das auf jeden Fall, klar, das auf jeden Fall. Darüber brauchen wir nicht reden. Ich meine, gerade mit dem ganzen mexikanischen, südamerikanischen Markt wahrscheinlich auch, obwohl der südamerikanische Markt wahrscheinlich eher Tendenz Bortoleto, Colapinto aktuell sich bewegt, dass er mehr Geld mitbringt, keine Frage, definitiv. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich noch wirklich mehr Leistung haben will, würde ich mir, wie gesagt, ich kann es nicht begründen, aber ich würde mir eher einen Bottas holen.
Ja, ist auch okay. Was hat denn Bottas gerade für einen Vertrag bei Mercedes?
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
Weil ich sag mal, wenn der jetzt länger Vertrag hat bei Mercedes als jetzt nach dieser Saison und man ihn da erst rauskaufen müsste, er würde nicht teuer sein.
Dann müsstest du ihn rauskaufen. Das wäre schon das nächste.
Ist halt die Frage, was
glaubst Mercedes du, macht? Toto Wolff würde sagen, ihr müsst ihn abkaufen und er würde es Bottas, der wirklich jahrelang so eng und gut mit dem Team gearbeitet hat, nicht die Chance geben zu sagen, ey komm, Valtteri, du hast da eine Chance auf einen neuen Sitz, dann nimm den.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht, dass sie den abkaufen müssten.
Es ist auf jeden Fall eine Variable, die man einberechnen könnte. Also, dass das passieren könnte, auf jeden Fall. Dass man, wenn er, ich weiß gerade wirklich nicht die Vertragssituation von Bottas, aber dass das vielleicht dann auch wenn es nur ein niedriger Betrag ist, sei es 1 Million, sei es 2 Millionen Euro, so, sei es noch weniger als 1 Million, weiß ich nicht, ist ja trotzdem ein Betrag, den du überweisen müsstest dann. Also, ich finde das auch wild, auch wo wir gerade bei Ablösen sind. Wie läuft das ab, auch im Fußball, so ein 100-Millionen-Transfer? Gehst du dann als deutscher Verein so zur Sparkasse und machst dann eine 100-Millionen-Überweisung? Die Vorstellung habe ich.
Ich weiß nicht, ob du so zur Sparkasse gehst oder es vielleicht sogar einfach über das Online-Banking machst. Also.
Aber einfach so 100 Millionen eintippen, dann überweisen, das finde ich schon, das würde irgendwie zu einfach gehen in meinem Kopf.
Das ist für mich nicht logisch. Es wird so sein,
Perke. Ja, es wird so sein, aber es ist für mich nicht logisch, dass man einfach gar irgendwie zur Sparkasse geht oder Online-Banking einfach nur die Zahl eintippt und dann weg damit. Irgendwie finde ich das wild bei solchen Summen, aber. Das nur am Rande reingebracht, da muss ich gerade dran denken, als wir über Ablösesummen geredet haben. Das finde ich verrückt, den Gedanken, dass man wirklich einfach in die lokale Sparkasse geht und sagt, ich möchte gerne eine Überweisung über 100 Millionen Euro tätigen. So,
kennst du die Geschichte, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, kennst du die Geschichte, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, das war eine Frau oder ein Typ in Deutschland, die dann auf einmal morgens aufgewacht ist, sich ins Online-Banking eingeloggt hat und auf einmal 8, irgendwas Milliarden im Minus war.
Ich glaube, davon habe ich schon
gehört, ja. Und da stand nur als Abbuchung, glaube ich, irgendwie sowas wie Rewe sagt Danke oder irgendwas. Ja, und dann minus 8 Milliarden, weil die sich im Konto vertan haben oder irgendwas. Und da war ich auf einmal 8 Milliarden im Minus.
Na ja, gut. Da kannst du lange arbeiten, um dich da wieder aus den Schulden rauszukämpfen.
Ja, vor allem, die ist dann, glaube ich, zur Bank gegangen und hat das gesagt. Und die bei der Bank haben das als erstes gar nicht geglaubt und gedacht, die verarschen die. Aber dann hat die das gesehen und dann haben die im System nachgeguckt und haben die wirklich gecheckt, dass da einfach 8 Milliarden Minus war. Das ist auch verrückt,
Alter. Wenn ich auf mein Konto gucken würde und ich da sehen würde, minus 8 Milliarden Euro, ich glaube, dann würde ich einen ganz krassen Zusammenbruch bekommen.
Ich glaube, dann wäre
es verständlich, Alter. Schlimm. Dann, darauf würde ich mir erstmal irgendwas richtig Ehrenloses zum Essen bestellen, weil ob ich jetzt 8 Milliarden oder 8 Milliarden und 20 Euro im Minus bin, ist auch egal.
Ja.
Das ist dann auch egal.
Die Frage ist ja bloß, ob dein Konto dann überhaupt noch zum Bestellen funktioniert.
Na gut, das ist eine gute Frage.
Ja, naja. Gut, kommen wir zurück zum Thema, wa?
Ja, ich glaube, gut wär's. Also, Hörter abgearbeitet, glaube ich. Oder hast du noch was zu Hörter zu sagen?
Nee, außer, dass es mich überraschen würde, wie gesagt.
Jawohl. Dann reden wir über den nächsten Fahrer und das ist nur ein kleiner Fakt am Rande. Das ist jetzt keine große News. Und zwar wird es demnächst den ersten Showrun in Madrid geben, auf der neuen Madrid-Strecke, die ja ab 2026 im Rennkalender ist. Und zwar am 7. Juni, das ist ein Samstag, da wird Carlos Sainz in Madrid einen Showrun fahren. Er wird auf der Madrid-Strecke fahren. Andere Fahrer werden da auch noch fahren. Er wird im Williams da entlang fahren. Wer wird da noch fahren? Pep Marti und Mari Boja aus der Formel 2 und Formel 3 werden auch noch fahren. Halt die Spanier, ne? Und die testen mal die Madrid-Strecke aus, zeigen die. Sainz ist ja auch Markenbotschafter für die Strecke, sag ich mal, für das Projekt. Und deswegen, da werden wir Formel 1, Formel 2, Formel 3 Autos auf der Madrid-Strecke sehen. Mal gucken.
Ja, wir schauen mal. Also, wie gesagt, ich war ja nicht ganz so begeistert von der Strecke. Also, mal schauen, wie sie wird. Die eine Kurve, fand ich, sah immer noch lebensgefährlich aus, die da eingebaut haben, wo du da so mit 200 irgendwie durch eine Schikane durchfährst. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die ja ein bisschen abgeändert inzwischen, aber die sah auf jeden Fall ziemlich irre aus. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, jetzt wird's verrückt. Oliver Oakes, haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass der Mann bei Alpine raus ist. So, kurz danach kam aber raus, dass Oliver Oakes scheinbar nach Dubai gereist ist. Nämlich zu seinem Bruder, welcher auch dorthin gereist ist, beziehungsweise sich dort aufhält, um gewissen Behörden zu entgehen, weil nämlich rausgekommen ist, dass da eine Connection, und jetzt haltet euch fest, zu den Mazepins ist.
Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz verrückte Story. Erstmal wurde William Oakes, also der Bruder von Oliver Oakes, irgendwie mit 1 Million Bargeld aufgegabelt. Erstmal Respekt an der Stelle. Und dann hat man halt irgendwie rausbekommen, irgendwie kriminelle Machenschaften waren da schon von William Oakes am Start. Hier Geld hergeschoben, hier da Geld hingeschoben. Es kam raus, dass die Oaks-Brüder die 75%, die man eigentlich von Hightech hatte, gar nicht gekauft hat, sondern sie ihnen einfach übertragen wurden von Mazepin. Was natürlich zeigt, dass Mazepin, wie du schon gesagt hast, immer noch irgendwie drin war. Was natürlich auch noch brisanter wird, wenn man bedenkt, dass Hightech, ja, das, was ja eigentlich ein Formel-2-Team war, letztes Jahr noch in die Formel 1 wollte. Die wollten auch diesen Platz von Cadillac haben. Die wollten auch als 11. Team reinkommen. Das macht das Ganze natürlich noch brisanter, dass quasi die Oaks-Brüder, sag ich mal, von Mazepin irgendwie benutzt wurden, das für Mazepin alles verwaltet haben. Aber Mazepin war da irgendwie noch komplett drin. Und das ist halt eine komplett verrückte Geschichte. Da ist halt komplett verrückt, dass Oliver Oakes zurücktritt wegen persönlichen Sachen, wie gesagt, sein Bruder, und dann das rauskommt, das ist schon, also wir haben dieses Jahr richtig Gossip, was nicht die Fahrer angeht, sondern was richtig Offizielle wieder angeht. Das ist wirklich verrückt, was in den letzten 1-2 Jahren in der Formel 1 passiert.
Also weißt du, ich fand ja schon dieses Christian Horney-Drama, fand ich ja schon so. Das war ja schon so, wo ich mir gedacht habe, Digga, what the fuck, was lese ich hier eigentlich, ne? Aber ich finde, das hier packt gerade noch mal so eine Schippe drauf. Das ist einfach, das hättest du dir nicht ausdenken können, Perke. Hättest du mir so das erzählt, hätte ich gedacht, Alter, yo, das hast du mit ChatGPT in Zusammenarbeit einfach kurz erstellt. Und das sind einfach die randomsten Fakten einfach zusammengehauen. Aber wer wäre denn auf die Idee gekommen, dass die Oaks-Brüder in Zusammenhang mit Mazepins die Russland-Sanktionen umgehen und so quasi die Mazepins weiterhin ihren Einfluss auf das Motorsport-Business haben wollen? Und vor allem jetzt denk mal weiter, wenn das gerade rausgekommen ist, in wie vielen shady Sachen, von denen man wahrscheinlich noch nichts weiß, stecken die Mazepins oder ähnliche russische Oligarchen noch drinne und beeinflussen den Sport weltweit? Das Erste, was mir so einfallen würde, wäre, wenn ich mich nicht irre, Chelsea mit Abramovich, richtig? Das war ja auch so ein Thema, der musste ja auch verkaufen wegen den Russland-Sanktionen damals. Wurde ja zum Verkauf gezwungen, die ganzen Immobilien und all Wertsachen innerhalb von London wurden meines Wissens nach eingefroren und beschlagnahmt. Jetzt denk mal, weißt du, wenn wir das Ding so weiterspinnen, da kommen so ganz viele Fragen, wo ich mir so denke, okay, wenn das jetzt so geklappt hat, gibt es dann vielleicht noch andere Punkte, wo russische Oligarchen auf einmal Einfluss haben?
Ich finde das auch wirklich faszinierend, weil das ist halt hochgradig kriminell, was da gemacht wird. Und das ist ja wirklich, dass man so lange damit durchgekommen ist, dass das so geklappt hat, dass jeder davon ausgegangen ist, ja, die Oaks-Leute, die haben da schon 70-75% vom Team gekauft, das wird schon passen. Haben die aber nie gemacht, dass das jetzt erst rauskommt. Das ist rausgekommen, weil jetzt ein William Oaks festgenommen wurde und dann rumgeforscht wurde. Das ist ja wirklich faszinierend. Oliver Oaks zurückgetreten, kurz danach kommt das alles raus. Also, was gerade abgeht, das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, vor allem, das annulliert ja auch richtig das Statement, was Alpine, Briatore und Oliver Oaks abgegeben haben, dass er aus persönlichen, familiären Gründen zurückgetreten ist. Alter, der ist zurückgetreten, weil er richtig Dreck am Stecken hat und weil ihm wahrscheinlich irgendwie Strafverfolgung droht.
Es kann sehr gut sein. Jetzt ist Oaks natürlich direkt beim nächsten Formel-1-Team im Gespräch, was ich noch krasser finde mit der Geschichte im Hintergrund. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber das ist wirklich so eine kriminelle Sache, als Oaks als Teamchef von Alpine benannt wurde. Ich glaube, da hast du gesagt, ja, ich halte mich erstmal zurück. Und ich habe gesagt, ja, das wird schon. Ja, wurde überhaupt nicht. Das wurde ja überhaupt nicht. Das ist ja richtig. Das ist nicht nur der sportliche Misserfolg, dieses sportliche Hin und Her mit Jack Doohan und Colapinto, was da schiefgelaufen ist. Das ist ja richtig große Scheiße, die da gebaut wurde. Das ist nicht nur so ein kleines Ding, wo man sagt, oh, ja, passiert mal, da kann jeder irgendwie mit Unglück ein bisschen reingeraten oder irgendwas ist da passiert. Mein Gott, passiert mal. Nee, das ist ein richtig großes Ding, was da eigentlich ist. Und ich finde, darüber wird zu wenig geredet gerade. Ich sehe da zu wenig Seiten, die wirklich darüber reden, zu wenig Seiten, die sagen, was da gerade schiefläuft, zu wenig Seiten, die da drauf hinweisen, was da gerade passiert. Und deswegen fand ich es auch wichtig, dass wir es heute ansprechen, einfach damit ein paar Leute mehr erfahren, was da eigentlich gerade läuft. Weil das ist halt, wie gesagt, hochgradig kriminell, was da abgeht. Und das finde ich faszinierend.
Ja, absolut, absolut. Und vor allem, Perk, ich habe auch so das Gefühl, diese ganze Episode, die fühlt sich kriminell an, ja. Über wie viele Sachen wir hier in dieser Episode reden, wo man wirklich die legale Seite hinterfragen kann. Ich meine, wir kommen nachher auch noch auf unseren Lieblingskandidaten zu sprechen, Ben Sulayem. Auch da sollte das B-Kart A eingeschaltet werden, das Bundeskartellamt. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber da kommen wir auch noch zu sprechen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, dann kommen wir auf Strafenperke. Also irgendwie alles in dieser Folge hat irgendwas gefühlt mit Gesetz und Illegalität und allem Möglichen zu tun. Das ist verrückt.
Ja, heute reden wir über nichts gefühlt, was auf der Strecke richtig abgeht, außer unsere Predictions, die am Ende der Folge natürlich noch kommen. Heute reden wir über richtig große Themen. Das ist wirklich,
heute glaub, kommen so eine die Folge Gesetzestexte mal raus.
Ich glaube, so eine Folge gab es wirklich noch nie bei uns, wo wir so viel über rechtliche Sachen schon fast geredet haben. Ja,
ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Nämlich, wir waren ja gerade bei den Oaks-Brüdern. Jetzt gucken wir uns den Oliver der beiden nochmal an. Und zwar, du hast es schon erwähnt, Perke, es gibt schon die nächsten Gerüchte darüber, dass der Mann zu einem nächsten Team kommen kann. Wie das funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, weil ja aktuell für mich komplett unklar ist, in welche Sachen der Mann jetzt eigentlich verwickelt ist, was sein Involvement in den ganzen Sachen ist, also wie tief steckt er eigentlich in diesen ganzen Machenschaften mit Hightech und den Mazepins drinne. Deshalb finde ich das kurios, dass es diese News gibt, aber Christian Horner steht bei Red Bull Racing wohl eventuell bald vor dem Aus. Das Imola-Wochenende jetzt ist wohl ein entscheidender Angelpunkt in seiner Zeit und in den Entscheidungen, die Red Bull über Christian Horner treffen wird. Und als potenzieller Ersatzkandidat ist anscheinend, wie auch immer das geht, Oliver Oaks im Gespräch.
Ja, finde ich auch faszinierend. Also bei Red Bull ist man nicht so ganz zufrieden mit der diesjährigen Saison, sage ich mal, mit dem sportlichen Misserfolg, muss man ja eigentlich schon sagen, was gerade abgeht mit dem Man-Management auch von Horner, wie man da mit verschiedenen Personalien umgeht, aber ganz entscheidend natürlich mit der Leistung auf der Strecke, die dieses Jahr ja einfach nicht stimmt. man kann wirklich sagen, man ist eigentlich fast schon dritte Kraft, hätte man Max Verstappen nicht, wäre man eindeutig dritte Kraft hinter McLaren und Mercedes. Max Verstappen schlägt dann immer mal wieder die Mercedes, schlägt auch immer mal wieder da ein McLaren, vielleicht da ein McLaren. Aber ich glaube, das Auto ist schlechter als der McLaren und schlechter als der Mercedes. Damit ist man nicht zufrieden. Da sagt man, hey, das geht so eigentlich nicht weiter. Wer muss hinhalten? Natürlich der Teamchef. Der ist am Ende für alles verantwortlich, was schief läuft. Und du hast es gesagt, Imola wird richtig wichtig. Imola wird essentiell. Imola könnte entscheidend sein für die Zukunft, wenn das Team da nicht läuft, wenn die Fahrer da nicht liefern, wenn kein gutes Ergebnis eingefahren wird, dann könnte es das gewesen sein mit Christian Horner als Teamchef. Ein möglicher Nachfolger, Oliver Oakes, hast du schon gesagt, komplett faszinierend so oft in dieser Folge, aber ich finde es wirklich faszinierend, dass Oliver Oakes jetzt direkt bei einem Top-Team gehandelt wird. Und auch Franz Tost ist im Gespräch, der ja bis zum letzten Jahr noch bei V-Carb am Start war. Dieses Jahr ist es ja bei V-Carb Laurent Mackies. Die zwei Namen habe ich bisher gelesen. Für Christian Horner soll es dann aber nicht innerhalb der Red Bull-Familie gewesen sein. Der wird nicht einfach so gefeuert, sondern man bietet ihm dann wahrscheinlich eine Beförderung an. Das heißt, man holt ihn runter von diesem Teamchef-Posten, dass man ihn da nicht mehr im direkten Bezug zur Formel 1 hat und würde ihn dann befördern zu, wir haben vor der Episode, vor der Aufnahme geredet, vielleicht sowas wie Head of Motorsport bei Red Bull, einfach sowas. Du hast vor der Aufnahme gesagt, sowas wie Jürgen Klopp gerade im Fußball ist. Das könnte vielleicht genau. Christian Horner dann im Motorsport machen. Ich glaube, damit würde man einem verdienten Mitarbeiter, der ja Christian Horner auch irgendwie ist, der hat das Team in die Formel 1 gebracht. Er hat das Team zu viel, viel Erfolg gebracht, dass man ihm nicht einfach sagt, ey, das war's für dich, auch wenn man ihn eigentlich schon letztes Jahr nach dem ganzen Skandal hätte rauswerfen müssen, aber bei Red Bull sind die Moralvorstellungen flexibel, sage ich einfach mal. Und deswegen würde man ihm dann in dem Fall die Beförderung anbieten, um ihn nicht einfach rauszuwerfen, weil er, was die reine sportliche Mitarbeit angeht, schon ein sehr, sehr verdienter Mitarbeiter ist.
Ich glaube auch, dass tatsächlich so Head of Motorsport quasi das Pendant zu Jürgen Klopp, Head of, was ist es, Football, Head of Sports oder irgendwie irgendwas? Sowas, ja. Was macht? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre eine gute Rolle für Horner, weil das Ding ist, du würdest auf der einen Seite endlich diesen Konflikt beilegen zwischen Dr. Helmut Marko und Christian Horner, weil das Ding ist, als Head of Motorsport könntest du halt nicht nur die Formel 1 überschauen, du könntest Formel 2, Formel 3, alle möglichen wirklich richtigen Junior-Kategorien. Du könntest, keine Ahnung, wenn Red Bull sich entscheidet, ey, wir gehen noch in andere Sportarten wie Formel E oder WEC oder sonst was, könnte Christian Horner alles mit drüber schauen. Das würde, glaube ich, A, seiner Rolle gerecht werden. Es würde B, auf der anderen Seite einfach fair ihm gegenüber sein, weil er eben das Team so weit und zu so viel Erfolg gebracht hat. Und ich glaube, es wäre einfach sinnvoll, weil das Ding ist, dann ist er nur noch in dieser Beraterrolle, weißt du? Dann ist er mehr in dieser Overseer-Rolle und dann liegen die Entscheidungen nicht endgültig und final bei ihm, sondern alles, was darunter passiert, wird auch einfach erstmal von den ganzen Leuten entschieden und kann erstmal geschehen, ohne dass er einen direkten Einfluss jedenfalls darauf hat. Ich meine, klar, Jürgen Klopp wird natürlich auch sagen können, ey, das gefällt mir nicht und dann wird sich sicherlich was im Konzern auch ändern, wenn das gewünscht ist, aber diese direkte Macht, dieser direkte Einfluss auf das Team könnte dadurch, glaube ich, ein bisschen unterbunden werden und man könnte vielleicht bei Red Bull, wenn es richtig beschissen läuft, einfach mal aufatmen.
So sieht's aus. Dafür muss man aber auch einen ordentlichen Nachfolger in der Hinterhand haben. Du kannst einen Horner nicht einfach feuern, wenn du gar nichts in der Hinterhand hast. Deswegen finde ich einen Oaks schon
Dr. spannend. Dr. Helmut Marko.
Ja, Mann. Deswegen finde ich einen Oaks schon spannend, weil wenn man nach Imola sagen würde, ey, Horner, das war's, dann müsste man im Idealfall direkt nächste Woche den neuen Teamchef haben. Es würde wahrscheinlich irgendjemand für den Tripleheader, für den Rest vom Tripleheader interimsmäßig übernehmen. Aber im Idealfall hätte man direkt nach Imola ein. Das würde mit Oaks wahrscheinlich jetzt gerade schwierig werden. Das würde mit einem Franz Tost zum Beispiel klappen, der gerade nichts macht. sag ich mal. Ich würde
sagen, der ist eigentlich raus aus der Formel 1.
Eben, also deswegen für mich noch würde es auf jeden Sinn. Fall klappen, ihn sofort zu sich zu holen, weil er sonst nichts zu tun hat. Ich will Nein, das hört sich böse an.
Günther Steiner, Perk.
Der
Günther
gerade, Steiner. Nein. Man könnte einfach sagen, wie Cup sucht ihr euch einen neuen und man holt sich Lochau Mackies, der natürlich jetzt 6 Rennen Teamchef-Erfahrung hat. Klar, er war zweite Hälfte von 2024 schon ein bisschen drin, hat mit Franz Tost das Team so zusammengemanagt, aber viel Erfahrung hat er noch nicht. Deswegen, wenn Horner rausgeworfen werden würde oder befördert werden würde, sagen wir es mal so, würde man wahrscheinlich eh erstmal mit einem Interims-Teamchef rangehen, agieren. Und wahrscheinlich wäre sportlich sogar Oliver Oakes einer der Top-Kandidaten. Aber da müsste man natürlich warten, was sich ergibt, bis Gras über die Sache wächst. Und Gras wächst dann nicht in 1-2 Wochen drüber.
Ja, also ich sag's mal so. Das Thema, das wird uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten. Ich glaube nicht, dass es in Imola jetzt schon abgehakt sein wird. Ich glaube, das wird noch ein Thema für das nächste halbe Jahr mindestens. Weil ich glaube auch einfach, dass man jetzt nicht den Panik-Button instant ziehen wird. Sodass man wirklich jetzt, weil wenn das Team jetzt beschissen dasteht, dann kannst du nicht jetzt einfach den Panik-Button ziehen, Christian Horner entlassen. Weil dann brauchst du ja auch erstmal ein paar Rennen, bis du wieder reinkommst. Also ich glaube, den ziehst du erst, wenn du wirklich merkst, ey, hier geht nichts mehr. Weil wenn du ihn jetzt ziehst, dann sagst du ja jetzt eigentlich schon, okay, naja, gut, jetzt ist es eh schon zu spät, jetzt haben wir verkackt, jetzt ziehen wir das und dann ist gut, aber dann ist die Saison halt weg, so nach dem Motto. Deshalb, ich denke, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, wenn dann. Oder beziehungsweise Christian Horner wird noch ein bisschen Zeit bekommen. Ja, schauen wir mal, was wird.
Das wäre vor allem ziemlich blöd, das zu tun, nach dem ersten Rennen von einem Tripleheader. Dann machst vor Imola, dass du einem frischen Teamchef oder wie gesagt einem Interims-Teamchef den kompletten Tripleheader gibst. Oder machst nach dem Tripleheader, damit du wenigstens ein bisschen Luft hast, um dir irgendwas zu überlegen. Aber mach's nicht nach dem ersten Rennen von einem Tripleheader. Es wäre ja wirklich schön blöd von Red Bull, das zu machen. Deswegen, ich glaube,
es wäre so eine Red Bull-Sache.
Wie bitte?
Es wäre so eine Red Bull-Sache.
Ja, stimmt. Bei Red Bull kann man gar nichts ausschließen. Da hast du natürlich recht. Es ist Red Bull. Ich würde es nicht ausschließen, dass auf einmal in Monaco irgendwer da sitzt, mit dem er gar nicht rechnet, aber nicht Christian.
Alright, gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar kommen wir zum nächsten, nämlich Strafen fürs Fluchen, Perke. Das ist ein Thema, das hat uns vor der Saison schon ein paar Kopfschmerzen bereitet, sage ich mal. Da gab es ja auch wirklich lautstarke Kritik von den Fahrern, vor allem von Verstappen. Ich erinnere mich auch noch an dieses wirklich gute Zitat von Vettel, wo er bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass wenn man Fußballspielern ein Mikro an den Mund hält beim Spiel, da wahrscheinlich noch unschönere Sachen, beziehungsweise mindestens genauso unschöne Sachen rauskommen werden, weil halt eben das Adrenalin kickt. Und es ist halt nun mal so, dass beim Sport nicht alles wunderschön ist und man sich immer freut. Und da wurde jetzt noch mal ein bisschen nachgehakt von der FIA, was die Strafen fürs Fluchen angeht.
Ja, man will da jetzt erstmal ein bisschen unterscheiden zwischen Sachen, die aus dem Affekt in wilden Situationen geschehen und Sachen, die jetzt in relativ ruhigen Situationen entstehen. Da will man unterscheiden, man hat die Geldstrafen verringert, also normale pauschale Strafe war ja, Fluchen ist um die 10.000 Euro, das hat man jetzt halbiert. Generell hätte es auch sein können, durch schlechtes Benehmen, dass man bis zu 40.000 Euro hätte zahlen müssen, wurde jetzt abgesenkt, liegt stärker im Ermessen vom Typen, der die Regeln hütet. Ja, vom, sag ich einfach mal, der das einfach festlegt, der das von Situation zu Situation jetzt unterschiedlich entscheiden kann. Wenn jemand noch nie auffällig wurde, also Max Verstappen betrifft das hier nicht, aber wenn jemand noch gar nicht auffällig wurde, hilft ihm das auch noch mildernd, sag ich mal, dann gibt das noch weniger Strafe, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Aber wenn man jetzt sich gegenüber Offiziellen schlecht benimmt, sag ich mal, wenn da Fehlverhalten gegenüber Offiziellen stattfindet, soll es generell gar keine Geldstrafe in Zukunft geben, sondern sportliche Strafen. Sei es eine Gridstrafe, die verhängt werden kann, oder auch eine Zeitstrafe in einem Rennen, die verhängt werden kann, wenn man sich schlecht gegenüber den Offiziellen verhält, schlecht gegenüber denen äußert, wenn man die beleidigt, was auch immer. Dann gibt es sportliche Sanktionen, Punkteabzüge behält man sich vor. Also da will man jetzt sportlich durchgreifen. Finanziell für die Fahrer gut, aber ich glaube, finanziell geht es ihnen generell gut, dass die diese Strafen zahlen könnten. Aber sportlich ist das schon wild.
Überleg dir jetzt mal die Shithousery, die zustande kommt, wenn du einen Max Verstappen hast, der am Ende der WM 3 Punkte vor Lando Norris liegt und die WM gewinnt und dann aber 5 Punkte abgezogen bekommt, weil er in Imola geflucht hat und Lando Norris Weltmeister werden würde mit 2 Punkten Vorsprung, weil Max Verstappen wegen Fluchens 5 WM-Punkte abgezogen worden wären.
Und bei, ich sag mal,
überleg
so, bei Max Verstappen
dir die Shithousery.
Ich sag mal so, bei dem Max Verstappen ist das nicht unwahrscheinlich, dass
ihm früher oder später Punkte abgezogen. Aber was soll denn dann Lando Norris auch sagen? Weißt du, das ist ja dann so, yo, ich bin Formel-1-Weltmeister. Weil mein Kontrahent besser war als ich, aber er einmal geflucht hat und dadurch Punkte abgezogen bekommen hat.
Also ich sag mal so, am
das,
Ende
das ist doch auch kein, das ist doch kein, das ist doch kein komplett erfüllender WM-Titel.
Ich sag mal so, am Ende ist ein Titel ein Titel. Am Ende kann er sagen, ich bin Formel-1-Weltmeister. In 10 Jahren interessiert das niemanden mehr. Wie?
Naja, du guck dir mal den 21er-Titel an. Das interessiert die Leute bis heute noch.
Das interessiert die Leute bis heute noch. Da hast du natürlich auch recht. Ja, das stimmt. Mich interessiert es in 10 Jahren nicht mehr, wie. Und mich interessiert es auch das Jahr danach. Na, 5 Jahre, gib mir 5 Jahre, dann interessiert es mich nicht mehr, wie Lando Norris dann seinen Titel gewonnen hat. Gib mir 3, weil ich Lando Norris mag. Aber das wäre natürlich krasse Shithouse, wenn sowas passieren würde. Weil wenn einem Punkte abgezogen werden, wenn einer richtig Strafen bekommt, dann ist es Max Verstappen. Da müssen wir nicht uns drüber unterhalten. Dann ist es Max Verstappen, der davon betroffen sein wird. Einen anderen kann ich mir jetzt nicht groß vorstellen. Wenn dann Max Verstappen. Und wenn du einen Max Verstappen bestrafst, dann greifst du, ob freiwillig oder nicht, greifst du in den WM-Kampf ein. Ob Max Verstappen dieses Jahr jetzt lange im WM-Kampf sein wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du einen Max Verstappen bestrafst, dann greifst du in der Regel in den WM-Kampf ein. Und das finde ich schon krass, dass sich die FIA da rausnimmt mit Punktabzügen, mit Gürtelstrafen, mit Zeitstrafen, weil jemand flucht, weil jemand sich jetzt nicht so nett verhält, nicht so verhält, wie man es gern hätte, dass man ihn sportlich bestraft. Das finde ich schon krass. Ich finde es gut, dass die Geldstrafen verringert wurden. Ich fände es noch besser, wenn es gar keine Geldstrafen und keine sportlichen Strafen geben wird. Aber dazu werden wir wohl erstmal nicht zurückkehren, dass es gar keine Strafen für sowas gibt. Aber die sportlichen Strafen, ey, ich bitte dich, dass du da so direkt eingreifen willst, ist krass.
Weißt du, ich finde ja auch dieses Grundsätzliche, dass man das verbietet, dieses Fluchen. Ich finde das irgendwo auch so ein bisschen ironisch, weil das Ding ist, wen schützt du damit? Kinder? Alter, geh einmal auf Twitch oder YouTube und guck dir an, welche Leute, denen die Kinder dazugucken und wie oft da geflucht wird mit Fuck oder Shit oder sonst was.
Geh einmal
in die Schule. Du schützt niemanden damit.
Geh mal über den Schulhof
und dann hör dir Gespräche. Ich wollte gerade sagen, als ob die Kinder, die du damit schützen willst, als ob die nicht eh schon wüssten, dass jeder mit diesen Wörtern umgeht. Also das ist eine Seite, die ich schon komplett Bullshit finde. Aber ich habe auch noch ein schönes Zitat von Isaac Hadja. In Relation zu dem Ganzen.
Der ist auch gefährdet, sag ich mal.
Ja, genau, deshalb ist mir das gerade eingefallen. Nämlich der hat mal gesagt, in F2 you pay to drive, in F1 you get paid to drive. So you don't shout as before. I mean, I'm still shouting, I'm just not pressing the radio button, but I'm still really shouting in my helmet.
Ja.
Und das ist also auch der Punkt. Vielleicht sollte man das einem Verstappen mal ans Herz legen. Ey, Digga, drück doch einfach nicht den Radio-Button.
Ja, aber das ist dann Max Verstappen, dem ist das egal. Dem ist das irgendwo auch egal. Der sagt wahrscheinlich auch jetzt erst recht. So, lasst mich in Ruhe, jetzt mache ich das erst recht. Wenn ihr die Strafen verstärkt, dann mache ich es erst recht.
Aber wie viele Fahrer, ja gut, wiederum am Ende des Tages, wahrscheinlich alle Fahrer werden mit sich selbst Selbstgespräche führen und fluchen, wenn sie ganz normal das Rennen fahren. Also,
das auf jeden Fall, das wird jeder. Außer, keine Ahnung, Kimi Räikkönen hätte es vielleicht nicht so gemacht. Dem wäre alles egal
gewesen. Nee, doch, den stelle ich mir auch so ein innerlicher Flucher.
Oscar das ist
so ein
Piastri.
Innerlicher Flucher für
Oscar
mich.
Oscar Piastri. Fluchten Oscar Piastri.
Ja, denke ich.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, Oscar ist nach außen hin einfach so cool.
Hm. Ja, kann sein. Ich kann mir einen Oscar Piastri nicht vorstellen, wie er jemand beleidigt.
Lando Norris stelle ich mir, also Lando Norris, der muss ja am Dauerfluchen sein.
Ja,
also
das ist auf jeden Fall.
In Miami drückt der Verstappen doch den Mittelfinger einfach mal random, dann muss der innerlich ja komplett am Kochen gewesen sein. Also.
Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass der am Fluchen ist ohne Ende. Das ist, ja. Das ist ganz klar.
Nun gut, Pergel, haken wir das Strafenthema ab. Und jetzt kommen wir vielleicht zu einer Sache, die sich das Bundeskartellamt vielleicht mal ein bisschen anschauen sollte, würde man jetzt in Deutschland sagen. Wir haben ja schon viel über Ben Sulayem geredet, also den FIA-Präsidenten. Ich finde es ja wirklich, das muss ich ihm lassen, mein Respekt, wie man immer wieder mit so viel Kreativität auf so viel Bullshit kommen kann wie der Typ. Also, ich fand ja schon die Abschaffung der Cost Cap, was eine Idee von ihm war, fand ich ja schon hochgradig faszinierend im negativen Sinne. Aber jetzt, wie er wirklich krampfhaft versucht, an seiner Macht festzuhalten, seitdem jetzt bekannt ist, ey, Carlos Sainz Senior überlegt, im Dezember für die FIA-Präsidentschaft zu kandidieren. Und jetzt, er versucht jetzt wirklich, alles letzte bisschen, was geht, wirklich sich festzukrallen und an dieser Macht, die die FIA mit sich bringt, einfach festzuhalten. Das ist kurios.
Genau, erstmal möchte er den Anmeldeschluss für Kandidaten, die antreten wollen gegen ihn. Die Wahl ist ja im Dezember. Den Anmeldeschluss will er vorverlegen, damit die Kandidaten weniger Zeit haben zu entscheiden, ob sie es wirklich machen wollen und weniger Zeit haben, die Kandidatur wirklich einzureichen. Danach möchte er sich quasi ein Vetorecht, hast du es, glaube ich, genannt, geben, womit er Kandidaten von der Wahl selbst ausschließen könnte, wenn es würde ihm die Möglichkeit geben, jeden Kandidaten von der Kandidatur auszuschließen. In der Akte darf der Kandidaten, die sich als Mitglieder der Präsidentenliste zur Wahl stellen, darf es nichts geben, was ihre berufliche Integrität infrage stellt. So heißt es. Und jetzt haben wir letzte Woche schon drüber geredet, inwiefern würde es die Wahl oder die Kandidatur von Sainz Senior beeinflussen, dass sein Sohn selbst noch aktiver Fahrer ist. Und da würde Ben Sulayem natürlich ganz heiß drauf sein, da zu sagen, ey, ja, geht nicht, raus mit ihm, der darf nicht kandidieren, sein Sohn fährt selbst noch, ist ein Interessenkonflikt, lass das mal, das wäre natürlich perfekt für ihn.
Ja, genau, das zum einen und Perke, es soll ja diese zwei Gremien dann geben, einmal das Nominierungskomitee und einmal dieses Ethikkomitee. Beide werden von Ben Sulayem kontrolliert. So, das Ding ist, auch die Zusammensetzung des FIA-Senats lege auch stärker in der Hand von Ben Sulayem. So, warum habe ich jetzt gesagt, hier sollte mal das Bundeskartellamt draufschauen? Alter, der Mann sitzt jetzt einfach oben in dieser Organisation und streckt jetzt seine 8 Arme in alle Richtungen aus und platziert so ein bisschen wie Donald Trump so immer nach und nach neue Leute in wichtigen Posten, um dann darauf zurückzugreifen, dass er sagt, ey, ich hab dich ja in diesen Posten gebracht, ich hab dir das ja alles verschafft, jetzt sei mir gegenüber loyal und Carlos Sainz Senior mit dem Interessenkonflikt, den können wir leider nicht kandidieren lassen. Und somit kannst du wirklich eins nach dem anderen immer schön gucken, dass du Bewerber, die wirklich gefährlich werden können, einfach rausnimmst aus dem Verkehr und du somit einfach einen weiteren Wahlzyklus an der Macht bleibst. Es ist verrückt, Perke. Es ist verrückt, wirklich.
Heute wird es wirklich, ist wirklich eine sehr politische Folge. In dem Senat, den du angesprochen hast, sitzen 16 Leute, 16 Mitglieder sitzen in diesem Senat. 12 sind Vertreter vom Präsidenten, seines Teams und sind auch Mitglieder von Weltkonferenzen für Sport, Mobilität und Tourismus. Das sind die ersten 12. Und jetzt möchte Ben Sulayem hat jetzt vorgeschlagen, dass die letzten 4 Mitglieder, die dann aufstehen, dass er die doch annennen darf. Also die darf er so schon annennen. Er darf einfach Leute sagen, die er da haben will. Und die Senatsmitglieder müssen dann zustimmen. Die müssen abgesegnet werden, die Kandidaten. Jetzt hat Ben Sulayem hier eine Änderung vorgeschlagen, dass die Senatsmitglieder doch gar nicht mehr zustimmen müssen und er die Leute einfach reinholen kann, ohne dass irgendjemand dafür zustimmen muss, ohne dass das von irgendwem abgesegnet werden muss. Also wie du schon gesagt hast, er will relativ frei jetzt da einfach Leute in den Senat holen, Leute in relativ hohen Posten haben, die hohen Posten mit seinen Leuten, mit seinen, keine Ahnung, Freunden, Kollegen besetzen, damit er eben die Manpower hat, um sich bei einer Wahl gegen jeden, völlig egal gegen wen, durchzusetzen, weil die Stimmen sind dann auf seiner Seite. Wenn er von den 16, hat er schon mal 4 dann auf seiner Seite auf jeden Fall. Und 4 aus so einem hohen Posten, das ist schon viel wert.
Ja, und das werden nicht nur die 4 sein, die er da dann hat. Und das Ding ist, er braucht ja diese Stimmen auch gar nicht, wenn er allein schon den aktuell heißesten Kandidaten von vornherein wegen eines Interessenkonflikts durch seinen eigenen Sohn rausblockieren kann. Wenn er das schafft, dann ist ja überhaupt fraglich, was sind denn überhaupt noch wirklich gefährliche Kandidaten für ihn. Weißt du? Und das, es ist so krank, es ist so verrückt, es ist so korrupt und es ist gefühlt die komplett kriminellste Scheiße, die ich je gesehen habe. Aber gut.
Ich habe gerade die Begründung gesehen, warum er die letzten 4 doch ohne Absegnung, sag ich mal, von den anderen Senatsmitgliedern reinholen dürfen sollte. Die Begründung von ihm ist, mehr Flexibilität zu haben, um die benötigte Expertise für die vielen und unterschiedlichen Themen zu haben, mit denen sie sich befassen muss, die möglicherweise eine dringende Entscheidung erfordern. Das ist die Begründung, warum er 4 einfach so reinholen will, ohne Zustimmung von anderen, für mehr Flexibilität. Das ist es.
Es ist krank. Es ist wirklich krank. Also das ist, man sieht richtig, wie der Mann nach und nach einfach die einzelnen Ebenen aushebelt und wirklich einfach kontrolliert versucht, seine Macht einfach zu platzieren und zu festigen. Es ist krank, kranke Scheiße, die wir hier haben. Und ich habe auch so ein bisschen die Sorge, Perke, dass der Mann im Dezember wiedergewählt wird.
Ja.
Worauf ich wirklich gar keinen Bock hätte, weil der Weg, wo sich die Formel 1 aktuell hinentwickelt, gefällt mir unfassbar gut. Aber der Weg, wo die FIA sich aktuell mit der Formel 1 hinentwickelt, das gefällt mir rein gar nicht. Also das ist allein der Gedanke, jetzt bin ich wieder da, die Cost Cap abschaffen zu wollen, das mit Abstand sinnvollste, was je eingeführt wurde von der FIA meiner Meinung nach, das einfach abzuschaffen, dass du den kleinen Teams eine Chance gibst, monetär gesehen und entwicklungstechnisch gesehen mitzuhalten und aufzuschließen, es ist so dumm. Es geht einfach nur um Geld. Und das nimmt diesen ganzen Anreiz aus diesem Sport irgendwie raus.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, es gleicht bald einer Diktatur in der FIA, in der Formel 1, würde ich einfach mal behaupten, würde ich einfach mal so sagen, was Ben Sulayem da aufbauen will. Auf jeden Fall, weil er möchte ein System aufbauen, in dem er nicht abgewählt werden kann. Das ist quasi das, was er gerade versucht aufzubauen. Ein System aufzubauen, in dem er, solange er es möchte, Präsident bleibt. Und ich glaube, er ist auf gar nicht so einem schlechten Weg, das wirklich hinzukriegen. Weil irgendwie klappt ja zurzeit alles, was der macht. Also ich habe auch ein bisschen Angst, was das angeht. Aber wir können da leider relativ wenig machen, außer die kleine Aufmerksamkeit, die wir haben, zu nutzen, um das nach außen zu tragen, damit jeder weiß, was da wirklich passiert. Auch die diesen Podcast hören und sich vielleicht generell ein bisschen oberflächlicher mit der Formel 1 beschäftigen und sich die News halt hier abholen, dass einfach jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was da abgeht. Das ist das, was wir machen können. Und sonst können wir nicht groß was machen dagegen, leider. Ich würde gern was dagegen machen, aber mehr geht nicht.
Ja, gut. Gehen wir vielleicht weg. Ich habe jetzt, glaube ich, für die Folge genug von kriminellen Machenschaften und kartellähnlichen Strukturen und Co. und so weiter und so fort. Lass uns lieber auf das Wochenende in Imola jetzt blicken, weil ansonsten verliere ich hier, glaube ich, meinen Verstand, Perke.
Ja, Imola. Wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben, wir freuen uns beide sehr drauf. Ein paar Teams bringen Upgrades. Natürlich das am meist erwartetsten ist bei Red Bull. Da wurde ja schon lange gesagt, Imola, da werden wir angreifen im Idealfall. Deswegen ist natürlich auch so viel Druck auf Horner, weil man so gesagt hat, Imola wird gut, ab Imola wird es besser. Für alle Ferrari-Fans habe ich schlechte Neuigkeiten. Die Info kam rein, Ferrari hat die nächsten Wochen eher wenig zu liefern. Die Ferrari bringt die nächsten Wochen eher nichts bis wenig. Also schade, liebe Ferrari-Fans. Die nächsten Wochen werden weiter schmerzhaft sein. Und dieses Rennwochenende kommt ein neuer Reifensatz zum ersten Mal zum Einsatz, nämlich der neue C6-Reifen, oder also noch weicherer, als wir eigentlich schon hatten. Und zwar wurde der Reifen genannt, weil der Stadtkursreifen feiert sein Debüt natürlich in Imola, wo auch sonst. Das ist ein Reifen, einfach unfassbar weich für Strecken mit weniger Reifenverschleiß. Der wird jetzt sein Debüt in Imola feiern. Nächstes Wochenende in Monaco haben wir ihn auch direkt wieder und dann halt in Kanada, was logisch ist, in Monaco, Kanada, mit Stadtkursreifen. Warum man ihn da nicht in Australien gebracht hat, weiß ich nicht. Ist ja ein Stadtkurs.
Ich finde, Kanada ist Jeddah für mich immer noch kein Stadtkurs. Ich weiß, er ist theoretisch in der Stadt, aber für mich ist Kanada einfach eine feste normale Rennstrecke.
Ja, aber der Stadtkursreifen kommt da auf jeden Fall zum Einsatz. Das kann ich dir sagen. Das ja. Nur kurz am Rande. Der neue C6-Reifen feiert sein Debüt in Imola. Das heißt, wir haben den C6, C5, C4, die weichsten. Wie sage ich das? Hilfe jetzt. Die
Reifen, die am weichsten sind.
Sagen wir es so. Die Reifen, die am weichsten sind, haben wir dieses Rennwochenende zum Einsatz. Die Formel 2 und Formel 3 fahren beide auch. Das heißt, viel Rennaction, viele Autos auf der Strecke, viel zu gucken, voller Terminkalender. Die Zeiten sind wie folgt. Das erste freie Training ist Freitag 13:30 Uhr, das zweite um 17 Uhr. Das dritte Freitraining am Samstag 12.30 Uhr, das Qualifying 16 Uhr. Perfekt. Während der Bundesliga-Konferenz am letzten Spieltag. Besser geht's doch gar nicht, dass man sich entscheiden muss. Und das Rennen ist am Sonntag um 15 Uhr. Formel 1 Primetime, sage ich. Sonntag 15 Uhr.
Sehr schön. So wünscht man sich das, Perke. So wünscht man sich das. Schöne Zeiten, wo man das auch einfach mal entspannt gucken kann. Ja, klingt gut. Formel 3 bin ich natürlich auch wieder sehr gespannt. Letztes Jahr, Tim Tramnitz, Podium gehabt. War natürlich ein absolutes Highlight. Daher, Imola. Aber du, bei Italien läuft es bei Tim ja sowieso, habe ich das Gefühl. Weil Monza
gewonnen.
Der Sieg. Also daher, da scheint es dann ganz gut zu laufen. Deshalb, wir drücken Tim natürlich wieder extremst die Daumen das Wochenende. Und dann bin ich jetzt auf deine Predictions gespannt, Perke. Fürs Qualifying und für das Rennen. Ich würde mal anfangen.
Sehr gern.
Und zwar,
ich habe wieder die Angst, dass wir alles gleich tippen. Ich habe Angst.
Qualifying wird auf Pole Oscar Piastri stehen. Auf 2 wird auf 2 wird George Russell stehen.
Jawohl,
und auf 3 wird Lando Norris stehen.
Auf 3 Lando Norris, okay. Ich habe es folgendermaßen. Auf 1 wird stehen, er wird das Qualifying hinbekommen, Lando Norris. Auf 2 wird stehen Max Verstappen, weil Max Verstappen-Faktor. Und auf 3 wird stehen Oscar Piastri.
Okay, gut. Dann im Rennen. Ich denke, jetzt ist es endlich mal an der Zeit, auch wenn Piastri bei mir die Pole holt. Ich denke, jetzt ist das Rennen, wo Norris endlich mal seine Negativserie so ein bisschen beenden kann. Ich sage, Norris wird gewinnen, den Grand Prix. Ich denke, Piastri wird Zweiter werden. Also da wird nicht allzu viel verloren werden an Punkten. Und ich denke, George Russell wird Dritter werden.
Ja, Norris auf 1 sticht, Piastri auf 2 sticht, Herr Russell auf 3 sticht. Gehe ich mit.
Alles klar.
Gehe ich gut mit.
So, dann hätte ich noch gern größte Enttäuschung und größte Überraschung.
Größte Enttäuschung? Ferrari. Einfach weil Ferrari. Ich glaube, bei Enttäuschung kann man nie falsch liegen mit Ferrari. Die enttäuschen jedes Wochenende. Und Überraschung. Das ist eine gute Frage, wer die Überraschung wird. Ich sage, Überraschung wird Liam Lawson, so.
Okay. Gut, meine Enttäuschung, Red Bull. Die Upgrades werden nicht funktionieren, sag ich.
Ja gut,
kann auch sein. Überraschung. wer wird richtig krass werden? Williams wird wieder mindestens ein Auto in den Punkten sein.
Ja, da tue ich mich schwer, das noch als Überraschung gelten zu lassen, ein Williams in den Punkten.
Ja, okay, 2. Ja, okay. Ist wieder eine Highspeed-Strecke, Imola.
Nehme ich an. In den Punkten nehme ich dann an. Weil ein Williams-Auto in den Punkten, das sehe ich nicht mehr als Überraschung an. Das sehe ich irgendwie, das sollte man nicht als normal ansehen. Aber irgendwie ist es diese Saison normal geworden. Weil gab es schon mal ein Rennen, wo kein Williams Punkte geholt hat. Ich klapper gerade die Rennen ab. Und ich habe, oh, tatsächlich.
Boah, aus dem Kopf kann ich dir das jetzt ehrlich nicht sagen.
Tatsächlich gab es das. Tatsächlich ein Rennen. In einem Rennen hat kein Williams Punkte geholt. In einem einzigen.
Australien, oder?
Nee. Australien war Albon auf 5.
Ah, okay.
Es war,
aus dem Kopf weiß ich das jetzt nicht mehr.
Es war tatsächlich in Bahrain. Bahrain war Albon genau 1,3 Sekunden von den Punkten entfernt. Da wurde Albon Zwölfter. Das war das einzige Rennen, in dem kein Williams in den Punkten war.
Kurios. Ich habe doch gestern auch einen Post noch abends gepublished auf Insta über Hamiltons Ergebnisse diese Saison, ne?
Ja.
Ich nutze ja immer für die ganze Statistik da pitwall.app. Sehr geile Website, kann ich nur empfehlen. Hashtag nicht sponsored. Aber da steht ja dann auch, wie das Qualifying zu Rennverhältnis ist. Also von den Ergebnissen her. Alter, also in dem Aspekt sieht die Saison ja richtig beschissen aus für Hamilton, ne? Mhm. Also das war komplett gottlos. Ich kann mal gucken, ob ich das noch schnell aufmachen kann. Also das war verrückt. Warte mal, genau, Lewis Hamilton haben wir hier. Also das muss ich dir jetzt mal zeigen. Das war kranke Scheiße. Genau, 2024. Race 0 zu 6 für Leclerc. Und Qualifying 1 zu 5 für Leclerc.
Ja, also, dass Leclerc am Anfang vielleicht ein bisschen besser sein wird, haben wir ja, glaube ich, beide erwartet. Aber dass er so deutlich besser ist.
Alter, das ist fast ein Clean Sweep. Wenn du das eine wegnimmst, ist das ein Clean Sweep. Dann wäre das einfach beide Male zu null. Das grenzt an Verstappen gegen seine Red Bull-Teamkollegen normalerweise an.
Das ist richtig. Richtig. Und trotzdem ist Lewis Hamilton derjenige, der Sprint oder Rennen schon gewonnen hat dieses Jahr.
Ja, das ist, also ich finde das verrückt. Also diese Statistik, da habe ich dann auch gedacht, Alter, what? Also for real, das hat sich nicht so deutlich angefühlt. Also ja, Leclerc war besser, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es fast ein Clean Sweep gewesen wäre.
Das ist richtig, das ist schon sehr krass. Aber ich bin da ja immer noch mehr überzeugt von, als du, dass Lewis Hamilton reinkommen wird.
Ja, ich glaube, du bist da gehen unsere Meinungen ja
aus. Du bist da nicht so überzeugt von, ich bin da schon noch dran, dass er das machen wird. Bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die auch spannend ist. Auch einfach mal drauf zu gucken, wie sich Lewis Hamilton wieder macht. Jetzt in Imola, generell in dem Triple-Header. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, bei der wir ganz genau drauf schauen, sag ich mal.
Oh ja. Und die Ferrari-Bosse, die schauen auch genau drauf, wie wir ja in der letzten Episode besprochen hatten. Also da wird gut drauf geguckt. Aber ich glaube, jetzt Imola könnte eine gute Chance werden, vielleicht noch mal ein Ausrufezeichen von Hamilton zu setzen. Na gut, Perke, dann bedanke ich mich bei dir für die Episode. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, es hilft uns wirklich weiter. Wir freuen uns über sämtliche Arten von Feedback, also immer her damit. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende in Imola.
Einen schönen ESC ja, am Wochenende, ja. Den wünsche ich auch natürlich, noch mit rein. Schönen Eurovision Song Contest.
Dann wünsche ich auch noch einen schönen letzten Bundesligaspieltag, wenn wir jetzt eh gerade sind, ja alles Mögliche zu wünschen.
Ja, der wird hoffentlich. Es gibt keine großen Entscheidungen mehr, die getroffen werden, leider. Es gibt nur noch die Champions League-Entscheidung und die Relegationsentscheidung. Aber freue ich mich drauf.
Ja,
wird gut, ein super
nachdem wir das jetzt auch abgehakt haben. Nachdem wir das jetzt auch abgehakt haben, ich wünsche euch was. Wir hören uns am Montag zur Post-Weekend-Show von Imola. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.